Hi und herzlich willkommen bei Ganz Da, deinem Raum für gelebte christliche Spiritualität. Ich bin Anne Pumperler. So schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst. Und heute geht es um eine Frage, die, glaube ich, viele von uns gerade beschäftigt, nämlich: Wie gehen wir eigentlich um mit all dem, was gerade in der Welt passiert? Mit diesem Gefühl von Ohnmacht, Überforderung, Unsicherheit. Wie können wir in einer Welt voller Krisen, Spannungen, Unsicherheiten trotzdem hoffnungsvoll bleiben und ja im Vertrauen bleiben in unserem Glauben und unseren Glauben leben? Und ich erlebe das bei mir selbst und bei vielen aus der ganz Dark Community, dieses tiefe Ringen, diese riesengroße Verunsicherung über die politische Lage, die Nachrichten, die irgendwie tagtäglich auf uns einballern, die Krisen und dieses Gefühl von, was ist denn nur los und was kann ich tun? Und ich fühle mich diesen Nachrichten gegenüber einfach nur hilflos und auch unwirksam. Und eben auch so ein Gefühl von Resignation und Frustration, was damit verbunden ist. Und ja, diese Frage, wie können wir vertrauen, wie können wir hoffen, mitten in dieser Welt, die ja wirklich aus den Fugen geraten scheint und die uns ja überwältigt und überfordert. Und was heißt es überhaupt, in diesen Zeiten spirituell zu leben? Denn es geht ja nicht darum, sich irgendwie für immer aufs Meditationskissen zurückzuziehen, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, eine wirklich gesunde, gelebte, geerdete christliche Spiritualität kann niemals nicht politisch sein, niemals nicht auch auf die Welt bezogen sein. Und wie sieht eine solche Spiritualität aus? Wie kann die aussehen? Wie können wir verbunden bleiben mitten im Chaos, mitten im Zweifel, mitten in dieser Verunsicherung, wenn alles in uns ja vielleicht auch nach Rückzug schreit, nach Vermeidung, nach Kontrolle oder Kontrollverlust, besser gesagt. Und für mich ist genau das Herz von gelebter Spiritualität, gelebter Mystik tatsächlich, nämlich nicht wegzusehen, nicht abzustumpfen, sondern ganz da zu sein mit allem, auch mit dem, was weh tut, was schmerzhaft ist und mit allem, was trägt und was hält und hinsehen und da sein und Positionen beziehen und das Herz eben nicht zu verschließen. Und heute habe ich für dieses so wichtige Thema ganz bewusst eine Kollegin eingeladen als Gast hier im Podcast, die diesen Weg auf ihre Weise auch geht, nämlich Magda Hellstern-Hummel. Magda ist Pastorin und Referentin für Spiritualität und geistliches Leben in der Nordkirche, das ist meine Landeskirche. Und Magda ist aus meiner Sicht eine der Stimmen innerhalb von Kirche, die einen sehr offenen und weiten Blick auf Spiritualität hat und die Räume für neue Tiefe öffnet. Und ja, ich schätze ihre Klarheit, ihr Mitgefühl, ihr Denken sehr. Und ich möchte mit ihr heute gemeinsam schauen, wie kann Spiritualität in unsicheren Zeiten konkret gelebt werden, jenseits von Weltflucht, aber auch jenseits von Dauerpanikmodus und Daueraktivismus. Wie kann eine gelebte Spiritualität aussehen? Und was heißt es, aus dem Gottvertrauen heraus wirklich verwurzelt und wirksam zu bleiben? Und ja, es ist ein ganz tiefes Gespräch geworden und ich glaube, da ist ganz viel drin für uns alle. Und dieses Gespräch wird ja dich sicherlich auch berühren. Und zu Beginn habe ich Magda gefragt als Einstieg: Wie gehst du persönlich um mit dieser Zeit, mit der Verunsicherung, mit der politischen Lage, der gesellschaftlichen Spaltung? Und was hilft dir, handlungsfähig zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben? Ja, mitten in diesem ganzen Chaos und der Verunsicherung.
Ja, und es ist eine wichtige Frage. Und ich finde,
Ich habe gerade jetzt nochmal so ein am Wochenende so eine Ausbildung in Emotion Aid gemacht. Das kommt so aus der Somatic Experience, ist ja auch so eine Trauma, körperorientierte Trauma-Ausbildung. Und da gibt es so ein kleines Tool, also wie man Menschen schnell beruhigen kann. Und da ist einfach, ja, aber das kann ich erzählen, ne? Dass, also das, wenn man vom Nervensystem her denkt, also wenn wir so hochgehen, dann haben wir immer weniger Kapazitäten. Also das Denken und das Fühlen und die Empathie und alles. Also wir werden sozusagen auf unser Stammhirn grenzt, das einfach nur noch flüchten, kämpfen oder erstarren kennt. Und da Methoden wieder zurückzukommen, um einfach wieder handlungsfähig zu werden. Das ist ganz, und da ist eben dieses, dass wir uns gegenseitig Präsenz schenken können. Das ist eigentlich das absolut Wichtige. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass sich die Nervensysteme wieder auf unseres wieder beruhigen kann. Also deswegen hat Spiritualität meiner Meinung nach eine total wichtige gesellschaftliche Relevanz im Moment. Und gerade auch in ihren, ja, Methoden zu wissen, wie man sich selber immer wieder beruhigen kann und sich einbetten kann ins größere Ganze oder so. Genau.
Ja, total. Das finde ich auch so wichtig, was du sagst, dass Spiritualität eben nicht bedeutet, sich rauszuziehen, sondern sich immer wieder zu verankern. Im eigenen Körper, im Moment, im Vertrauen, und dass genau das uns handlungsfähig macht. Gerade in dieser Zeit. Und vielleicht zoomen wir nochmal kurz raus, wenn du auf deinen eigenen Glauben schaust, auf deine Hoffnung. Was hilft dir ganz persönlich, eben nicht abzustumpfen oder zu verzweifeln, sondern im Gottvertrauen zu bleiben, auch wenn die Welt so erschütternd ist?
Also zum einen ist es natürlich so, dass es mich auch immer mal wieder beutelt. Also ich so denke, oh mein Gott, also und wie soll ich jetzt damit umgehen und was passiert jetzt und so. Also na klar, also ich nehme teil wie alle anderen auch. Auf jeden Fall. Für mich ist tatsächlich das, ich habe ja gesagt, ich sammle viel oder ich gucke, in welchen Settings fühle ich mich wohl oder wo kriege ich Inspiration. Und für mich sind es zum Beispiel die Pioneers of Change ganz doll. So eine österreichische Gruppe, die eben einmal im Jahr so ein Online-Summit macht, der ist jetzt gerade erst gelaufen. Der hat mich ungeheuer beruhigt, diese ganzen Interviews oder die ich halt hören konnte, man kann ja nie alle hören. Und was ich da dran so spannend fand, war, dass ganz viele sich angesichts dieser Weltlage und ihrem und dem vorigen Denken so, ja, wir müssen einfach nur die richtigen Leute haben und die richtigen Ideen und dann kommt der Wandel in die richtige Richtung, und jetzt sozusagen zu merken, es gibt so einen Rückschlag gerade und ist gar nicht. Und da habe ich also zum Beispiel von Vivian Dittmann ganz spannendes Interview gehört, wo sie so gemeint hat, ja, wenn wir von Wandel reden oder vom Besseren, dann heißt das, Wandel bedeutet doch stirb und werde. Dies immer wieder die Vorstellung, ja, wir könnten sozusagen ohne in die Krise zu gehen oder ohne das, was stirbt oder nicht mehr so weitergeht. Wir könnten immer schön so schmerzlos das hinkriegen, und das geht nicht. Und ich finde, das ist ja im Grunde so eine zentrale Botschaft im Christentum, dass das dazugehört, ja. Und gleichwohl, naja, wir sagen, naja, Jesus hat, ist es ja geschehen, naja, gut, aber mir ja hoffentlich nicht, oder der Kirche hoffentlich nicht, oder der Gesellschaft hoffentlich nicht, oder so. Und ja, vielleicht uns doch dem stellen müssen, dass, ja, man kann sich das so schön vorstellen, wie dann Transformation geschieht und schön peu à peu, und wir haben es in der Hand, und tatsächlich damit konfrontiert zu werden, dass Sterbeprozesse ihren eigenen Weg haben, und ja, auch wirklich schmerzlich sind und nötig. Es lässt mich dann immer wieder einordnen. Und ich finde aber dabei auch wichtig, sozusagen, dass wir uns wirklich in diesen Zeiten, die sind so herausfordernd, gegenseitig brauchen und auch beistehen müssen. Also sozusagen, wenn mir jetzt gerade mal der Wind ganz doll um die Ohren bläst oder ich denke, das schüttelt mich jetzt oder das vielleicht auch persönlich betroffen oder was auch immer, dass wir uns da wirklich gegenseitig brauchen, um also sozusagen wie immer so eine Schutzhütte uns gegenseitig oder ein Trostort oder also ich glaube nicht, dass das aufzuhalten ist, wie so ein Sterben auch nicht aufzuhalten ist, aber dass wir uns da gegenseitig beistehen können und wir das wirklich brauchen. Mhm. Und was mir Hoffnung gibt, ist einfach rauszugucken in die Natur und da wissen wir es, wie das mit diesem Sterben und Werden ist, geht vonstatten und nein, das ist ein, also das, dass es diesen Kreislauf gibt und dass es eben nicht das Ende ist und gleichzeitig, ja, das ist ja das berühmte Beispiel von der Raupe und dem Schmetterling, also kann sich eine Raupe je vorstellen, mal zu fliegen oder das ist ja so unglaublich, also so dieses nicht zu wissen, wie es dann da hinterher ist. Sozusagen. Das ist natürlich die Herausforderung. Also in diesem Nichtwissen, ja, uns auch da beizustehen und trotzdem so viele Beispiele zu haben, wo man einfach sieht, es geht weiter. Also als Babys im Bauch der Mutter haben auch noch eine ganz andere Existenz gehabt oder so. Und dieses, wir sehen es doch, eigentlich sehen wir es doch, dass es weitergeht und dass es, ja, also dass das nicht das Ende ist. So, also wenn ich mich in diesen größeren Kontext begebe zum Beispiel, das lässt mich das abpuffern oft so.
Mhm. Ja, also was du da beschreibst, das ist für mich wirklich eine spirituelle Haltung im tiefsten Sinne. Dieses Mitgehen mit allem, was ist. Nicht abgehoben, nicht wegschauen, sondern ganz da mit der Verunsicherung, dem Schmerz, dem Nichtwissen. Und gleichzeitig eben verbunden mit etwas Größerem. Mit einem Vertrauen, das nicht immer laut sein muss, sondern das sich manchmal einfach zeigt in einem inneren Ich bleibe. Und mich berührt das sehr, weil ich glaube, dass genau diese Haltung so vielen heute fehlt oder ja, sich viele danach sehnen vielleicht. Und es ist auch so herausfordernd, ne? Nicht mitgerissen zu werden von der Angst, sondern ja, handlungsfähig zu bleiben und in Verbindung, im Vertrauen zu bleiben. Und ich glaube, viele spüren gerade, wie schwer das ist, diese Balance zwischen aushalten und sich schützen und ja, auch das auszuhalten, dass wir es gerade nicht in der Hand haben und dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, also was du da beschreibst, das ist für mich wirklich eine spirituelle Haltung im tiefsten Sinne. Dieses Mitgehen mit allem, was ist. Nicht abgehoben, nicht wegschauen.
Auch schmerzvoll. Also ich meine, dass unsere Demokratie so den Bach runtergeht, schüttelt's, ja, oder scheinbar runtergeht oder so auf jeden Fall nicht mehr funktioniert und oder ja, also die ganzen Krisenherde und diese Gewalt und also das ist ja auch immer wieder sozusagen zu gucken, wie bleibe ich, also wie kann ich im Wahrnehmen bleiben, wie hoch, welche Schmerzdosis kann ich sozusagen auch zulassen und wann wende ich mich auch ab oder guck wieder wie viel geht. Ja. Also so immer, ich muss das ganze Paket nehmen, das geht nicht, weil es mich dann einfach rauspfeffert, sage ich mal. Und also wie gesagt, dieses ich habe mal ein schönes Bild, oder mit dem gehe ich auch viel, dass wir alle sozusagen, wie ich halte mal meine Hände hier, also meine zwei Hände, diese Schale, das ist sozusagen, was mein Nervensystem fassen kann. Ja, alles, was da reinpasst, das kriege ich gehandelt sozusagen. Mhm. Und wenn aber das Gewicht oder die Masse oder die Heftigkeit so größer wird, dann zieht sich mein Nervensystem zusammen oder unser menschliches. Also es passt noch weniger rein als vorher. Und im Extremfall sozusagen geht gar nichts mehr. Die Fäuste sind zu. Also da passt nichts mehr rein. Ich kann nichts mehr handeln. Ich werd gelähmt. Und also ist einmal die Frage, was kann, wenn es denn passiert ist, was kann mir helfen, sozusagen mein Nervensystem wieder helfen, mich A, zu entspannen,
ja,
damit ich wieder mehr fassen kann. Und das ist ganz viel gegenseitige Präsenz, also dazu brauchst du ein anderes ruhiges Nervensystem, damit ich und das zweite ist, wenn ich meine Hände mit deinen zwei zusammentun würde, oder wir noch viel näher, also sozusagen, es gibt Themen, die kann ein einzelner Mensch nicht fassen. Das überfordert uns komplett, das geht nicht. Und wir, also dieses Zusammentun und gemeinsam,
ja. Mich berührt das so sehr, dieses Bild mit den Händen offen, weit, empfänglich und dann vielleicht auch ja leer und müde und überfordert und dass wir sie dann ineinander legen und uns gegenseitig stützen und uns gegenseitig Halt geben und gemeinsam etwas halten, was jede und jeder Einzelne für sich nicht halten kann. Das finde ich so wunderschön und kraftvoll. Und ich glaube, genau das ist auch das, eine Form von gelebtem Glauben, wenn wir gemeinsam aushalten, gemeinsam glauben und uns an dieser Hoffnung festhalten und uns gegenseitig immer wieder daran erinnern auch, ne? Und du hattest ja mal vor kurzem dieses Zitat von Nadja Bolz-Weber im Status mit dem Laut Glauben. It is time to believe and believe out loud. Und ja, ich habe das gelesen und ich habe auch viel drüber nachgedacht danach und es hat mich sofort total angesprochen und ich dachte, ja genau, wir sind gerufen, um laut zu glauben, aber was genau heißt laut glauben? Denn das heißt ja nicht, auf großen Bühnen zu stehen, sondern vielleicht geht es ja vielmehr um das, genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, ne? Dass wir uns gegenseitig erinnern, dass wir präsent sind, dass wir uns nicht zurückziehen in stille Verzweiflung und Resignation, sondern dass unser Glaube sichtbar wird, spürbar, greifbar, hörbar im echten Leben. Und was eben auch bedeutet, dass auch stille Menschen laut glauben können. Das hat ja nichts mit Lautstärke zu tun. Es geht darum, sich zu zeigen, Position zu beziehen, zu lieben mit offenem Herzen und eben nicht wegzuschauen, sondern verbunden zu bleiben mit dieser Welt. Aber ja, was bedeutet das für dich, laut glauben?
Also, ich finde ja schon, dass es sozusagen, wir reden ja so oft über die Stimme Gottes. Und dann fragen viele Leute, ja, Stimme Gottes, und wie kann man denn Gott hören? Und ist es das gesprochene Wort oder der geschriebene Buchstabe? Und kann es auch sein, aber also dieses... ich glaube, von was bin ich angesprochen? Und Ignatius von Loyola, also uns spricht ja viel an, wir kriegen ja unglaublich viel und uns bringt viel in Resonanz. Und was ist denn nun die Stimme Gottes und was halt vielleicht auch nicht? Und Ignatius von Loyola, so heißt der. Der hat ja sozusagen diese Unterscheidung der Geister und hat also gesagt, also alles, was zu mehr Trost, mehr Freiheit, mehr Lebendigkeit, mehr Mitgefühl, mehr Weite, vielleicht auch mehr Leid, das nicht zu verhindern ist, tragen können, mehr im Kontakt bleiben können, also all das, ja. Mhm. Alles, was mich in der Richtung anspricht, das ist für ihn Stimme Gottes, und alles, was mich klein macht und Hass und Enge und ja, also das ist es nicht.
Mhm.
Und mal laut glauben ist sozusagen, je nachdem,
ich finde, je nachdem, wo ich bin und welche Möglichkeiten ich auch habe, etwas zu sagen. Also ich bin ja jetzt auch nicht im Bundestag sozusagen, da kann ich nichts sagen. oder sonst wie, das ist nicht mein Feld, aber in meinem Feld zu gucken, sozusagen, das könnte ja diese Stimme Gottes zu verstärken. Also zu sagen, guck mal, da drauf kommt's an. Oder eben auch bei diesen anderen Stimmen zu sagen, nee, das ist jetzt tatsächlich kein Link. Also das ist nicht gut. Und natürlich auch darum zu kämpfen, also oder möglicherweise in Konflikt zu gehen mit Leuten, die sagen, ja, aber man muss doch oder so. Und immer wieder danach zu fragen, also überhaupt grundsätzlich finde ich, bei jedem Streit oder Konflikt auch möglichst im Kontakt zu bleiben, das ist schon eine große Herausforderung.
Ja, gerade dieser Gedanke mit dem Kontakt, der ist so wichtig.
Immer wieder zu fragen auch, wie geht's dir mit diesem oder jenem? Also nicht, was tun wir oder so, sondern nach den Bedürfnissen zu fragen oder den Ängsten,
ja,
die wir haben, um so einen Kontakt noch halten zu können. Und und aber wenn ich sozusagen was wahrnehme, dem auch zu widersprechen und halt auf welcher Ebene kann ich das tun, auf unterschiedlichen, also ja, ein Signal-Status oder du machst einen Podcast oder welche Möglichkeiten habe ich, und manchmal ist es sozusagen im Freundeskreis, in der Familie, unter Kollegen, Kolleginnen, oder auch mal eine Demo oder wie auch immer. Also sozusagen durchaus für, ja, mehr Menschlichkeit oder was weiß ich eintreten. Und klar, ich gebe, da sind wir uns auch nicht einig. Also, ja. Also da gibt's auch Konfliktherde. Also wie gehen wir mit der AfD um, ja, mit den Leuten, ja? Also die Tendenz ist gerade unglaublich groß, und da gibt's natürlich auch was in mir, die sagt, die müssen weg, das muss raus, das geht gar nicht. Und ich habe aber gerade kürzlich ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die dazu gar nicht, die nicht gehört, aber ja, schnell mal in die Ecke von Querdenkern oder so, die sich da ja auch tummeln. Und sie sagt, ja, und ich erlebe es, oder ich habe so doll in Corona und so erlebt, ausgegrenzt zu werden oder nicht gehört zu werden. Und das wird da total verstärkt. Und die Frage ist auch da, und das ist wirklich eine herausfordernde Frage, wie wir im Kontakt bleiben können. Also nicht unbedingt zu den Leitenden, die das Spielchen spielen, aber den Menschen, die zum Beispiel diese Partei wählen, weil aus welchen Gründen? Warum eigentlich? Frage, ne? Wie geht's dir? Wie siehst du denn? Was passiert in dir, wenn du an Deutschland denkst oder Migration oder so?
Ja. Ich finde, dafür steckt so viel Wichtiges drin. Vor allem dieser Gedanke, dass laut Glauben eben nicht bedeutet, dass wir laut reden, sondern dass wir mit ganzem Herzen da sind, auch im Streit und im Konflikt und im Ringen. Und dass wir eben nicht pauschal verurteilen, sondern dass wir hinhören und nachfragen und den Kontakt nicht abbrechen. Und diese leise, aber kraftvolle Entscheidung, die Stimme Gottes zu verstärken. Das finde ich so stark. Und sie da zu verstärken, wo wir ihr begegnen. In der Liebe, in der Menschlichkeit, im Mitgefühl, im Zuhören. Und ja, ich glaube auch, laut Glauben heißt, Räume zu öffnen für echte Begegnung, für echten Kontakt. Gerade da, wo es herausfordernd ist, wo Spannung da ist, wo Konflikt entsteht. Und das ist ja letztlich auch das Wesen einer pluralistischen Gesellschaft, ne? Dass wir diese Verschiedenheit aushalten und gestalten. Nicht indem wir allem zustimmen, sondern indem wir im Kontakt bleiben und dabei Position beziehen. Aus einer inneren Haltung heraus, die geprägt ist von Liebe, Präsenz und Menschlichkeit. Ja, Ich finde, dafür steckt. Also dieses mit diesem Austausch, wie geht's dir mit? Das habe ich tatsächlich auch gehört. Oder das ist der Verein Mehr Demokratie Leben, so heißen die, glaube ich. Und die sind tatsächlich mal von der sächsischen Landesregierung oder so auch mal in so Gebiete geschickt worden, wo Menschen so gar nicht mehr miteinander können. Und sie haben so Runden gemacht, sie haben eingeladen und möglichst vier Leute so divers zusammen, so divers wie möglich zusammen. Und alle haben die Möglichkeit, 4 Minuten zu sprechen und werden gehört, 4 Minuten lang zu dieser Frage, wie geht's dir mit? Zum Beispiel, wie geht's dir mit Migration? Wie geht's dir mit Corona? Wie geht's dir mit dem Klimawandel? Wie geht's dir mit? Ja, und man hört zu und jede Person hat eben 4 Minuten und diese Frage, und das wird dreimal hintereinander gemacht mit der gleichen Frage. Also um wirklich mitzukriegen, welche Motivation hast du? Aus welcher Richtung? Was findest du eigentlich bedrohlich? Oder was? Ja, und dann kommt man mehr auf die Bedürfnisebene und nicht so sehr auf die Strategieebene. Wie muss ich es schon lösen, sozusagen?
Das ist so ein starkes Format, weil es eben nicht darum geht, sofort irgendwie Lösungen und Strategien zu diskutieren, sondern erstmal wirklich zuzuhören und zu verstehen, was Menschen bewegt, was sie fühlen, was sie brauchen.
Genau. Und zum Thema Konflikt, da habe ich, ist Anne Beer, das ist ja so eine Friedensfrau, die ich sehr schätze. Und von ihr habe ich gelernt, dass Streit oder Konflikt sehr wohl zum Frieden gehört. Ja, also es ist miteinander reiben. Und Frage ist aber, wann wird Konflikt zu Gewalt? Das ist ja ist ja sehr eng miteinander. Und das kann man vor allem körperlich sehr gut darstellen. Also sozusagen, solange wir da rangeln und uns auch heftig rangeln und so, sind wir im Kontakt, ja. In dem Moment, wo eine Seite nur noch die andere weghaben will, ja, also sozusagen im Grunde, man guckt dann irgendwann weg und entweder man will die nur noch wegschieben, oder man geht ganz plötzlich aus dem Kontakt. Also so, ich rede jetzt nicht mehr mit dir.
Wow, ja.
Das lässt sozusagen die Leute so gegen die Wand laufen. Dann, das ist eigentlich Gewalt. Also sozusagen, ich habe gar kein Interesse mehr an dir. Ja.
Das finde ich total spannend, weil es eben zeigt, dass Zuhören nicht passiv ist, sondern dass da echte Verbindung entsteht, wenn wir es aushalten, uns wirklich zu begegnen.
Dass Konflikt und Streit durchaus dazugehört, auch zum, ja, es ist wichtig, weil wir ja, wie gesagt, aus unterschiedlichen Ecken kommen, also.
Ja, absolut. Und ich finde, genau darin liegt auch eine ganz tiefe Kraft der christlichen Spiritualität. Qualität im Grunde, gerade im Protestantismus, nämlich dass Glaube nichts Starres ist, sondern ein ständiger Prozess von Auseinandersetzung, von Ringen, von ehrlichen Fragen. Die Bibel ist kein Buch für brave Zustimmung, sondern ein Buch, das uns einlädt, zu streiten, zu zweifeln, zu suchen, uns auseinanderzusetzen und immer wieder neu ins Gespräch zu kommen mit uns selbst, mit anderen, mit Gott, mit dem Text in dem Fall. Und Konflikte gehören da unbedingt dazu. Denn in jedem echten Konflikt liegt ja auch ein Potenzial für Wandlung. Wie so ein kleines Sterben, was du am Anfang gesagt hast, wie ein kleines Sterben und ein Neuanfang. Aber dafür braucht es eben diesen Mut zur Verletzlichkeit. Statt dicht zu machen oder zu flüchten, eben zu sagen, ich kann gerade nicht mehr, aber ich will im Kontakt bleiben. Und das ist so hart und schwierig und es ist zutiefst spirituell, denn genau da, in dieser Berührbarkeit geschieht Beziehung und vielleicht sogar Heilung. Ja, absolut. Und ich finde, genau darin liegt auch eine ganz tiefe.
Ja. Ja, und das ist auch, ne, also Konflikt oder ja, darum zu streiten. Das heißt ja auch, das ist ja im Grunde, ich weiß, also ich habe natürlich eine Sicht auf der Dinge und denke, ja klar, so wie ich das sehe, ist natürlich richtig. Oh. Und nein, es ist nicht so. Wir werden nur gemeinsam. Also, und das ist dieses
ich sag mal so, das ist ja auch ein christliches Wir. Es ist sehr selten du, sondern wir gemeinsam oder wir sind, ja, das christliche Bild, der Leib Christi. Also nur in Zusammenarbeit mit. Und dass es möglich ist und dass es ja, dass es um Kooperation geht. Und ich bringe meins ein und das ist aber nur ein Teil des Ganzen. So. Mhm. Und miteinander.
Ja, und genau das finde ich so kraftvoll, dass wir eben nicht als Einzelne im Besitz der Wahrheit sind, sondern dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir einander brauchen, um zu erkennen, was wirklich trägt. Ich bringe meine Perspektive ein und gleichzeitig weiß ich, dass ich mich irren kann, dass ich in meinem Glauben, in meiner Deutung, in meiner Haltung immer auch Lernende bin. Und es ist ja letztlich auch das Wesen von Spiritualität, eben nicht zu glauben, ich habe es richtig verstanden, ich bin jetzt fertig, sondern ja, offen zu bleiben, fragend zu bleiben, suchend, hörend, gemeinsam unterwegs. Und ja, genau deshalb ist dieses Bild vom Leib Christi ja auch so berührend, weil es zeigt, dass wir verbunden sind und dass es nicht um das Gegeneinander geht, sondern um ein Miteinander, in dem wir einander ergänzen und gemeinsam wachsen.
Also es ist auch so, ne, ist auch immer wieder die Frage, wo gucke ich hin und wie viel gucke ich wohin sozusagen. Und ich sage ja oft den Satz, energy flows where intention goes. Ja. Also wo ich meine Intention hinrichte, da fließt meine Energie rein. Und wenn ich mich halt volle Kante aufs Problem stürze, wird da meine Energie reinfallen und oder laufen. Mhm. Und ich glaube, und das ist auch was ich sehr doll in der Meditation ja lerne, also sozusagen immer wieder dahin zu gucken, was ist, und gleichzeitig mich immer wieder sozusagen wie innerlich sozusagen den Blick auch zu wenden. Mhm. Und dahin zu gucken, wo Kraft herkommt oder wo ja das die göttliche Kraft liegt oder die Verheißungen, finde ich auch, die christlichen, die werden ja auch oft, da wird ja gesagt, ja, bla bla bla, und es kommt ja doch eh nie oder so. Aber es sind im Grunde Träumen, und wie wäre es schön, ja, wenn das Lamm neben dem Löwen liegen könnte, sozusagen. Oder ja. Überhaupt, wie sieht eine friedliche Welt aus? Wie sieht eine aus, die wirklich demokratisch ist? Das wissen wir eigentlich so wenig. Und das Bilder entstehen zu lassen, das ist so wichtig, und mich davon leiten lassen, immer wieder, und also mich dahin wenden, und dann wird es mich wieder packen, und dann komme ich hoffentlich wieder zurück. Das ist ja sozusagen diese Bewegung auch in der Meditation, wenn ich mich verheddere, komm zurück zum Boden und zur Präsenz und zur Ausrichtung. Oder ich könnte auch sagen, welche Brille habe ich auf? Habe ich die des Mangels auf, des Problems, und ja, dann ziehe ich wieder. Oder habe ich die Brille, ja, vielleicht der Dankbarkeit oder dessen, was alles auch gut ist, ja, auch neben, es gibt ja viel Desaster und es gibt auch viel Gutes, und es ist gleich existent sozusagen.
Ja, das hast du jetzt auf so eine schöne Weise gesagt und eigentlich genau schon das vorweggenommen, was ich als nächstes gefragt hätte, nämlich, welche Rolle spielt für dich das Beten? Und bringt Beten überhaupt was? Das ist ja so eine Frage, die vielleicht auch viele von uns kennen. Also ich kenne diese Stimme in mir auf jeden Fall auch. Diese Stimme von, naja, was soll das schon bringen? Das ändert ja eh nichts an der Welt. Aber für mich ist Beten eben genau das, was du gerade auch beschrieben hast. Diese liebevolle Rückkehr, eine immer wieder neue Ausrichtung und eine Verbindung mit etwas, das größer ist als ich und gleichzeitig ganz tief in mir wohnt. Und deshalb ist Beten für mich auch kein Ausweichen, sondern ein Ankommen, ein sich verwurzeln dürfen mitten in all dem Chaos. Und auch ein Loslassen. Ich darf meine Sorgen, die Welt, das, was zu viel ist, in Gott hineinlegen. Nicht als billige Beruhigung, sondern als tiefes Vertrauen darauf, dass ich es nicht alleine tragen muss. Dass ich gehalten bin und dass ich immer wieder zurückkommen darf ins Vertrauen, in die Liebe, in das, was trägt. Aber ja, vielleicht
nochmal als Frage an dich, wie denkst du darüber? Was bringt Beten etwas? Oder ist es nur ein Trostpflaster, so ein Alibi, weil wir sonst nichts tun können?
Also was es bringt, ist ja, also einerseits sozusagen tatsächlich mich in das größere Ganze hineinzubegeben. Das ist ja schon, also bin ich in dieser kleinen Vorstellung und ich und diese Welt und jetzt und dann gibt's nichts mehr drumherum, dann ist es unglaublich bedrängend. Und wenn ich sozusagen meinen Blick ein bisschen weiten kann und es einordnen kann in etwas Größeres, ja, dann nimmt die Dringlichkeit sozusagen ab. Oder auch, dass ich mich oder andere Menschen, denen es auch zum Beispiel gerade ganz schlecht geht oder so, die auch, ja, fromm gesagt, in die Hand Gottes legen kann und nicht, ich muss es irgendwie hinkriegen und wie rette ich denn jetzt die und was mache ich denn und wie kann ich denn die? Diese Situation, das kann natürlich so, na, Opium fürs Volk, ja, dann beruhige ich mich, aber vielleicht komme ich nochmal zurück zu diesem Nervensystem, das hilft mir, nicht in Panik zu verfallen, ja, und hält mich weiter handlungsfähig oder empfindungsfähig. Und wenn ich das andere tue, dann erwischt es mich irgendwie kalt. Also von daher, dass ich könnte fromm sagen, dass die göttliche Kraft weiter in mir wirken kann durchs Gebet. Also dass sie mich handlungsfähig hält. Also wenn ich mich ins Gebet begebe, bleibe ich zumindest sozusagen, werde ich nicht komplett gelähmt.
Ja.
Und auch so ein bisschen ist es auch für mich, wohin wende ich meinen Blick und auch eben auf all das, was trägt und auch gut ist und was mir entgegenkommt und was mich und uns am Leben hält, das, also mich dahin auszurichten, was, wie gesagt, genauso existent und real ist wie alles, was das Leben nimmt, beeinträchtigt. Und es ist auch, ja, im Grunde ist es auch ein bisschen mich selber, genau, dieses ich weiß es ja schon oder oh, ich weiß es ja gar nicht, mich so ein bisschen aus dem Fokus zu nehmen und zu sagen, es gibt so viele Dinge und es gibt auch ein Gutes und nur mein, das, was ich glaube, diese große göttliche Kraft, auch tatsächlich da, wo wir es vielleicht noch auch immer mal wieder wahrnehmen können in der Natur. Und es gibt so viel unglaubliche Regenerationskräfte, ja, die wir uns gar nicht vorstellen können, die weit über das hinausgehen, was ich vermag oder denken kann und sozusagen immer wieder diese Perspektive in mich zu lassen und vielleicht auch mit mir anzureichern. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern ein Beziehungsfeld, so. Und, ja, dem Raum zu geben, dieser größeren Kraft, Liebe, wie auch immer, wenn es nicht mag. Ja.
Magda, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für deine Weite, deine Klarheit, dein Nachdenken und deinen Mut, so offen zu teilen. Und dir, der oder die du gerade zuhörst, wo auch immer du gerade bist, wann auch immer du das hier hörst, vielleicht bist du genauso berührt wie ich. Und vielleicht hast auch du beim Zuhören diese tiefe Sehnsucht in dir gespürt nach echten Begegnungen, nach Räumen, in denen wir ehrlich sein dürfen mit allen Zweifeln und mit dem Halt, wo es eben nicht um Funktionieren geht, sondern um Fragen, um Ringen und Glauben mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen da sein, einander Präsenz schenken. Und genau dafür gibt es die ganz Dark Journey zum Beispiel, mein Herzensprojekt, ein Raum für gelebte Spiritualität, für Stille und Gebet, für Verbindung und tiefen spirituellen Austausch, für das, was dich trägt mitten in deinem Alltag. Das heißt, wenn du dich nach spiritueller Tiefe sehnst, nach einem Ort, an dem du mit deinem Glauben ganz da sein darfst und ja, einer wirklich wunderschönen Community, die mittlerweile entstanden ist, dann schau gern vorbei auf ganzda.de oder hier direkt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich danke dir fürs Zuhören, für dein Herz, für dein Sein und bis nächste Woche hier im Podcast von Herzen, deine Anne.